ab jetzt das Leben miteinander verbringen möchtet. Alles miteinander teilen, zusammengehören. Und es war euch wichtig, gleich von Anfang an dieses gemeinsame Leben auch mit Gott zu beginnen. Deswegen feiern wir heute einen Gottesdienst. Hätte man ja auch anders machen können. Und deswegen war es euch auch wichtig, von Anfang an auf Gottes Wort zu hören in dieser Zweisamkeit. Ihr habt euch selbst einen Text ausgesucht und den werden wir zusammen lesen. Der steht im Römerbrief im 8. Kapitel ab dem 31. Vers. Wir hören auf das Wort Gottes und öffnen unser Herz und sagen, Herr, rede du zu uns auch durch diesen Text. Was können wir jetzt noch sagen, schreibt Paulus, der Apostel, nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben? Gott ist für uns. Wer kann uns da noch etwas anhaben? Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben. Mehr noch, er ist auferweckt worden und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Not? Angst? Verfolgung? Hunger? Entbehrungen? Lebensgefahr? Das Schwert des Henkers? Mit all dem müssen wir rechnen, denn es heißt in der Schrift, deinetwegen sind wir ständig vom Tod bedroht. Man behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Und doch, in dem allen tragen wir einen überwältigenden Sieg davon durch den, der uns so sehr geliebt hat. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Soweit das Wort Gottes. Wir nehmen uns einen kleinen Moment in der Stille und lassen das nachklingen und denken darüber nach, was Gott uns damit sagen möchte. Unzertrennliche Liebe. Welch bessere Überschrift könnte man über eine Ehe, die gerade erst anfängt, stellen? Unzertrennliche Liebe, das ist letztlich das Konzept, das hinter dem steht, was ihr letzte Woche auf dem Standesamt unterschrieben habt. Und es ist ganz sicher das Konzept, das hinter dem steht, was ihr nachher einander versprechen werdet. Hier vor Gott und vor all diesen Zeugen. Unzertrennliche Liebe, das hat ja ganz viel mit dem zu tun, wie Gott sich das mal vorgestellt hat, als er uns Menschen geschaffen hat. Ganz bewusst auch in unserer Unterschiedlichkeit als Mann und Frau, die sich so wunderbar ergänzen. Wenn man im Genesis im ersten Buch Mose nachliest, wie das war bei dem ersten Ehepaar damals, dann lesen wir, dass der Mann rief, endlich gibt es jemanden wie mich. Sie wurde aus einem Teil von mir gemacht, wir gehören zusammen. Und dann kommt die Feststellung, darum verlässt ein Mann seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Das ist jetzt eine recht moderne Übersetzung, die uns versucht, diese Konzepte rüberzubringen. Wörtlich steht da, der Mann verlässt seine Eltern und klebt zusammen mit seiner Frau. Und da geht es nicht nur um dieses schweißtreibende Wetter heute, sondern da geht es um eine ganz enge Verbindung, die man nicht so einfach auflösen kann. Und die beiden sind eins mit Leib und Seele. Der Schreiber dieses Textes stellt sich das vor, wörtlich schreibt er, die werden ein Fleisch. Da gibt es eigentlich keine zwei Personen mehr, die man auseinander dividieren kann, sondern nur noch eine gemeinsame neue Person. Unzertrennlich. Jetzt muss man natürlich ehrlich sein und feststellen, dass der Text, den wir gerade eben gelesen haben von Paulus, dass es da zunächst einmal gar nicht um eine Liebe zwischen Mann und Frau geht, sondern da geht es um unzertrennliche Liebe zwischen Jesus Christus und jedem Einzelnen, der zu ihm gehört. Darum ging es bis jetzt schon in diesem ganzen Römerbrief, wir haben den ja nicht von Anfang an gelesen, sondern am Ende des 8. Kapitels eingesetzt, was uns darauf schließen lässt, dass da vorher schon einiges andere erklärt wurde. Paulus hatte das in allen Einzelheiten den Lesern dieses Briefs erklärt, wie das ist mit Jesus Christus. Hat er erklärt, dass die Menschen vor Gott nicht bestehen können in ihrer Sündhaftigkeit, dass jeder Mensch eigentlich auf Gericht und den Zorn Gottes zusteuert, Dass Gott jetzt aber in Jesus Christus eine neue Lösung dafür geschaffen hat, indem er sich selbst in seinem Sohn Jesus Christus hingibt, um Vergebung zu schaffen für die Menschen. Und dass jeder, der dieses Gnadenangebot vom Kreuz annimmt, Gottes Kind wird. Angenommen von Gott nicht als Sünder, obwohl wir das eigentlich sind mit allem dem, was wir getan haben, sondern als sein Kind, das er liebt, wo er vergibt, was falsch war und mit dem er was vorhat. So ist es bis jetzt gewesen in diesem Römerbrief. Paulus hat dann festgestellt am Anfang des 8. Kapitels, dass es jetzt keine Verdammnis mehr für die gibt, die in Jesus Christus sind. Und aus dieser Feststellung heraus kommt er hier zu dieser unzerbrechlichen Liebe. Es geht um Jesus und dich, Simone, und es geht um Jesus und dich, Philipp, aber es geht ja um das, was euer Leben auch schon bis jetzt ausgemacht habt. Das habt ihr ja erlebt, beide als Einzelpersonen, dass Jesus das an euch getan hat. Und die Tatsache, dass ihr beschließt, ab heute gemeinsam leben zu wollen, hebt das ja nicht auf. Ihr bringt es ja mit hinein in diese neue Zweierbeziehung, die dadurch eigentlich automatisch zu einer Dreierbeziehung wird. Ihr zieht bei euren Eltern aus, das ist normal, wenn man heiratet, aber ihr zieht ja nicht bei Gott aus heute, sondern Gott zieht ja mit um, mit hinein in diese neue Ehe. Ehe als Dreierbeziehung, das entspricht eigentlich dem, wie Gott sich das ursprünglich vorgestellt hat, wie er das Ganze angelegt hat, als Gott von Anfang an den Menschen schafft, als jemand, mit dem er Beziehungen haben möchte, mit dem er Freundschaft haben möchte, an dessen Leben er sich beteiligen möchte und diesen Menschen schafft er von Anfang an in dieser Ergänzungskombination Mann und Frau. Ihr wart beide mit den Rangers unterwegs und habt schon manchmal auf dem Camp irgendwelche großen Bauten mit aufgebaut, ob das jetzt ein einfacher Essplatz war oder vielleicht ein Turm. Und ihr habt sicher eines dabei gelernt, manchmal baut man so ein Ding auf und dann steht es da und dann wackelt es schon ganz schön, das Ganze. Und man überlegt sich, ob auf den Turm wirklich gefahrlos jemand hochsteigen kann. Und dann gibt es die große Lösung, die das immer das behebt, das Problem, dann baut man ein Dreieck ein in diese ganze Sache. Und plötzlich wird es stabil. Das Dreieck als große, stabile Konstruktionsgrundlage. Ich glaube, dass Gott das auch von Anfang an eurer Ehe zugrunde legen möchte. Nicht nur Philipp und Simone und Philipp, sondern Philipp, Simone und Gott gemeinsam. Das könnte doch etwas werden. Und deswegen möchte ich euch einladen, auch von Anfang an euch herausfordern zu lassen, jetzt, wenn ihr gemeinsam anfangt zu leben, diese Dreierbeziehung ganz bewusst zu pflegen. Das heißt natürlich, Zeit miteinander zu haben, aber auch Zeit mit Gott zu haben, sowohl als Einzelne als auch Zeit mit Gott miteinander zu haben. Ihn von Anfang an mit einzubauen in dieses Ganze. Das nicht trennen zu wollen zwischen dem Bereich meines Lebens, wo es um Gott geht und dem Bereich von Philipps Leben, wo es um Simone geht. Oder dem Bereich von Simones Leben, wo es um Philipps geht. Als ob man das irgendwie auseinander dividieren könne. Sondern festzustellen, dass Gott jeden Teil eures Lebens mit euch teilen möchte. Heute genauso, wie er es vor eurer Eheschließung getan hat. Unzerbrechliche Liebe. Ihr werdet euch nachher ein Treueversprechen geben. Dieses althergebrachte, traditionelle Eheversprechen, wo diese Zeile drin vorkommt, bis der Tod euch scheidet. Was eigentlich tragisch ist, dass man bei der Hochzeit schon von Scheidungen redet. Ne? Aber darum geht es ja gar nicht, sondern es geht ja um die Feststellung, dass eben nichts uns scheiden soll. Höchstens mal der Tod, der uns dann zwangsweise für eine gewisse Zeit auseinanderreißt. Auch da haben wir als Christen ja die Hoffnung, dass der Tod nicht das Ende ist. Es geht um Treue und Beständigkeit. Und dazu passt die Frage des Paulus, der diese Liebesbeziehung mit Christus so erklärt. Was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrungen, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers. Und es sind alles rhetorische Fragen, denn die Antwort des Paulus auf jede einzelne ist nein. Das kann es nicht sein. Das muss man natürlich überlegen, wie man das Ganze mit hineinnehmen kann, auch in die Beziehung der Ehe. In diesem Teil des Dreiecks. Und ich hoffe mal ganz schwer, dass Not und Angst und Verfolgung, Hunger und Entbehrung und Lebensgefahr und das Schwert des Henkers nicht ständiger Bestandteil eures Ehelebens sein werden. Aber, und da muss ich euch doch heute auch was mitgeben, die Feststellung bleibt, dass es da immer wieder Sachen geben wird, die nicht ganz einfach sind. Ich wünschte ja, ich könnte euch heute versprechen, so als Hochzeitsgeschenk mitgeben, irgendwie das Patentrezept, mit dem ihr eine immer romantische, harmonische Beziehung führen könnt bis an euer Lebensende. Die Tatsache ist, dass es Streit geben wird, Das kann ich euch heute schon sagen. Und ich glaube, dass eine der wichtigsten Aufgaben jedes Ehepaars ist, zu lernen, wie man richtig miteinander streitet und wie man nicht richtig miteinander streitet und beides voneinander unterscheiden zu können. Es wird Tage geben, wo es stressig ist. Es wird Momente geben, wo einer oder beide von beiden müde sind und gereizt. Es wird Meinungsunterschiede geben. Es wird Hormone geben, die da irgendwie mitspielen und nicht immer nur auf die freudige Art und Weise. Es wird Momente geben, wo einander so richtig auf die Nerven geht. Und da könnte man jetzt wie Paulus fragen, was kann uns da noch in unserer Liebe trennen? Ist es Streit, Stress und Müdigkeit, Meinungsunterschiede, Hormone und einander auf die Nerven gehen? Alles das sind Dinge, die durchaus zu Trennungsfaktoren werden könnten. Aber jetzt sind wir wieder beim Dreieck. Denn die Feststellung des Paulus gilt zumindest auf der einen Seite des Dreiecks immer noch. Was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrungen, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers, Streit, Stress, Müdigkeit, Meinungsunterschiede, Hormone oder einander auf die Nerven gehen. Nein, das kann uns nicht von Christus und seiner Liebe trennen. Und das heißt, egal was passiert, egal wie ihr morgens aufsteht, egal wie lang oder kurz die Nacht war, egal was drumherum ist, eine Seite oder eigentlich zwei Seiten dieses Dreiecks sind immer stabil. Die Liebe von Christus zu Simone und die Liebe von Christus zu Philipp, die kann nichts ins Wanken bringen. Und diese zwei Seiten des Dreiecks, die können ganz viel Stabilität mit hineinbringen in die dritte Seite, wo es menschlich immer wieder schwierig wird. Deswegen sucht diese Dreierbeziehung, pflegt diese Dreierbeziehung. So kann Liebe unzerbrechlich werden. Und dann gibt uns der Paulus natürlich auch diese Christusliebe schon auch mit als Vorbild mit in unsere menschlichen Liebesbeziehungen hinein. Wir reden über unzerbrechliche Liebe. Eine Liebe, die weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendetwas in der ganzen Schöpfung zerbrechen könnten. Kann man sowas überhaupt leben? Eine Liebe, die, und dann schlägt man das große Kapitel auf, das ja an jeder Hochzeit irgendwann irgendwie zitiert wird, 1. Korinther Kapitel 13, das sogenannte hohe Lied der Liebe, eine Liebe, die geduldig ist und freundlich, die keinen Neid kennt, die sich nicht aufspielt, die nicht eingebildet ist, die sich nicht taktlos verhält, die nicht den eigenen Vorteil sucht, die nicht die Beherrschung verliert, die keinem und vor allem dem anderen nicht etwas nachträgt, die sich nicht freut, wenn Unrecht geschieht, die sich freut, wo die Wahrheit siegt, die alles erträgt, in jeder Lage glaubt, immer hofft, allem standhält und eine Liebe, die niemals vergeht. Kann man so eine Liebe überhaupt leben? Also Christus kann das, zu dir und zu mir genauso kann er das. Aber kann man das so einfach sagen, jetzt nehmt euch das halt zum Vorbild und macht es genauso wie Jesus? Natürlich gehört dazu, dass Liebe eine Entscheidung ist, ganz sicher. Und das ist schon mal ein wichtiger Startpunkt, dass Liebe nicht nur ein tolles Gefühl ist, aber hoffentlich auch ein tolles Gefühl ist und bleibt, sondern eine Entscheidung füreinander, die eben auch dann hält, wenn das Gefühl an einem Tag nicht so stark spürbar ist. Solche Tage soll es geben, irgendwann. Aber ich glaube, dass das allein nicht reicht. Ich glaube, dass es nicht reichen wird, wenn ihr heute hier rausgeht und euch fest vornehmt, dass ihr das schon immer alles richtig macht. Das haben sich andere auch schon fest vorgenommen, sowas. Und wir Menschen sind sehr gut darin, unsere festen Vorsätze ganz schnell wieder fallen zu lassen. Meistens deswegen, weil es einfach zu viel Arbeit ist. Das reicht nicht. Ich glaube, dass man so eine Liebe überhaupt nur dann, zumindest ansatzweise, lernen und leben kann, wenn man feststellt, dass wir Menschen sowas grundsätzlich nicht produzieren können. Dass wir Menschen da immer angewiesen sind auf Gott, der allein nicht nur die Liebe ist, sondern auch solche Liebe geben kann. Und da fällt mir plötzlich ein, dass Paulus an anderer Stelle ja über die Frucht des Heiligen Geistes schreibt. Das, was Gott durch seinen Heiligen Geist, der in dir und in mir lebt, das er da hervorbringen möchte in meinem und in eurem Leben, wenn wir ihn nur lassen. Und da schreibt er im Galaterbrief im 5. Kapitel, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in, und der erste Punkt, der dann kommt, ist Liebe. Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. gibt ja noch eine ganz interessante Feststellung auf diesen Vers, denn der Vers wurde aufgeschrieben in einer Zeit, wo man anders geschrieben hat als bei uns. Da gab es noch keine Groß- und Kleinschreibung, da gab es noch keine Satzzeichen und es gab auch keine Abstände zwischen den Wörtern, sondern man hat alles quer durch in Großbuchstaben einerlei. Und das heißt, diese ganzen Satzzeichen, die da drin steht, das sind Interpretationen von uns, was da jetzt wohl reingehört. Man kann den Vers nämlich auch so lesen. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe. Und dann kein Komma, sondern einen Doppelpunkt. Und dann kommt die Beschreibung dieser Liebe. Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Aber egal, wie rum wir diesen Vers lernen, das Wichtigste steckt nicht in der Frage, ob da ein Komma oder ein Doppelpunkt reingehört, sondern das Wichtigste steckt in der Feststellung, dass alles das, über das der Paulus redet, nicht irgendein hehres Ziel ist, das ihr jetzt gefälligst irgendwie umsetzen sollt, sondern dass es die Frucht des Heiligen Geistes ist in dem Leben, das Gott, von Gott bewohnt wird. Dass es was ist, was Gott hervorbringt und was nur er allein hervorbringen kann. Und deswegen immer und immer wieder meine Einladung an euch, pflegt diese Dreiecksbeziehung. Es wird Momente geben, wo ihr allein nicht weiterkommt. Es wird Momente geben, wo, wenn es nur nach dem geht, was du in dem Moment fühlst, wo du dann vielleicht das nochmal neu überdenken müsstest mit dem Biss, der Tod uns scheidet. Aber es gibt in all dem gibt es einen Gott, der sich nicht verändert, auch in diesen Momenten nicht. Und der gerade da, wo ich es nicht schaffe, selber Liebe hervorzubringen für den anderen, der dadurch seinen Heiligen Geist das dazugeben kann, was du und ich, was wir nicht tun können. Deswegen nehmt ihn mit von Anfang an da rein. Wenn wir heute zusammen sind, dann glaube ich ganz fest, dass das auch mit ein Grund ist, weil ihr das vorhabt von Anfang an. Und dafür wollen wir gleich nachher auch beten und wollen euch segnen, dass von Anfang an diese Frucht des Heiligen Geistes aufgeht in eurem Leben. Und dass ihr zu dieser Liebe findet, die man menschlich nicht produzieren kann. Und dass das so ein richtig stabiles Dreieck wird. Der Herr segne euch.